herzlich willkommen wie immer, ihr Lieben. Wir sind zurück mit Special Episodes und zwar mit den Episoden vom Kontextur Podcast Festival 2025 in Basel, das wir veranstaltet haben. Wir haben mehrere Episoden aufgenommen und ihr hört gerade in eine dieser Episoden rein. Wir freuen uns, wenn ihr euch alle Episoden anhört, vielleicht sogar auch die Podcasts, die bei uns zu Gast waren und aufgenommen haben. Und jetzt geht's wie immer los. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß beim Reinhören.
Liebe Menschen, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle hier seid beim 7. Podcast des Podcast-Festivals, des ersten Podcast-Festivals in Basel, organisiert von Kontextur. Wer ist Kontextur? Angelika Hinterbrandner und Katharina Benjamin. Es ist eine Sonderepisode, die wir jetzt hören, des Kontextur-Podcasts. Wieso? Weil eigentlich sind immer Katharina und Angelika in Konversation, aber ausnahmsweise haben wir hier nur Angelika Hinterbrandner. Es wird irgendwie gehen um Architektur und Podcasting als Medium. Die Episode widmet sich den Schnittstellen, an denen sich gesellschaftliche Realität formt. Zwischen Architektur und Medien, zwischen öffentlichen Räumen und sozialmedialen Erzählungen, zwischen Politik, Medien und Öffentlichkeit. Im Zentrum steht die Frage, wie erzählen wir unsere Gegenwart und welche Verantwortung tragen jene, die gestalten, dokumentieren und zugänglich machen. Auf der Bühne haben wir Medine Altyok, Architektin, Forscherin und Impulsgeberin für eine sozial gedachte Baupraxis im Austausch mit Keschrau Beros, Journalist, Podcaster und Erzähler gesellschaftspolitischer Wirklichkeit, bekannt für Formate wie Cui Bono, oder Schwarz-Rot-Gold. Gemeinsam diskutieren sie, wie Geschichten und umgebaute Umgebungen dazu beitragen können, Demokratie erfahrbar zu machen, Teilhabe zu ermöglichen und neue Räume des Zuhörens und Handelns zu öffnen. Ich wünsche viel Vergnügen bei Räume erzählen, Geschichte gestalten, ein Kontextur-Podcast. Applaus.
Ah, es gibt Intro-Musik. Intro-Musik, da muss man drüber reden, das ist dann besonders lässig.
Es gibt natürlich auch eine Intro, es gibt unseren Jingle. Und es ist wirklich eine Sonderepisode. Es ist auch eine Sonderepisode, die eingebettet ist in dieses Festival. Wir haben, vielleicht erzähle ich kurz den Schwank, wie es überhaupt zu diesem Austausch kam mit Keschrau. Es war natürlich Instagram, wie so oft das bei uns Instagram ist, der Impuls, der losgeht. Katharina und du, ihr habt geschrieben, weil du warst irgendwo markiert, wie es halt immer ist.
Ich war irgendwo markiert und ich habe mich quasi selbst eingeladen zu dieser Veranstaltung. Also irgendjemand hat mich markiert und ich war so, Festival, Basel, will ich hin, war ich noch nie. Und habe ich einfach gesagt, ich komme gerne nach Basel. Aber gefragt hat mich niemand bis dahin. Aber ich habe das dann einfach, die Einladung selber ausgestreckt.
Und es geht auch noch um Podcasts, also das ist ja total passend. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sowohl Katharina als auch ich haben ja ein totales Interesse an Kommunikation und Vermittlung. Wir hatten gestern ja auch schon diesen zweispurigen Schwerpunkt. Auf der einen Seite das Thema Architektur, Karriere, Arbeitsbedingungen. Wie arbeitet man in der Architektur? Und parallel dazu diesen Strang Architektur, Geschichten erzählen. Wie geht gutes Storytelling? Auf eine Art und Weise, wo du auch mitgewirkt hast. Und dieser Podcast heute ist quasi ein Versuch, Architektur und Storytelling auf eine Art und Weise zusammenzuführen oder auch gegenüberzustellen, weil so ein bisschen die Arbeitsthese von uns ja auch ist, an dieser Schnittstelle in, außerhalb, rund um die Architektur, dass Architektur eben auch eine Art von Medium und Vermittlungsraum ist. Und deswegen haben wir natürlich auch noch dich gecastet, Medine, eine Architektin,
bei der wir das Potenzial sehen, ein Verständnis für diese Art von Vermittlungsraum in der Architektur zu sehen. Und deswegen freue ich mich ganz extrem, dass ihr beide heute mit mir sprecht. Und wir starten natürlich wie immer bei Kontextur mit der Vorstellung von euch. Und wie immer frage ich, wer bist du und was machst du? Und wir starten mit Medine.
Ja, hallo, guten Tag. Ich bin Medine, bin Architektin und ich habe mich auf dieses Experiment eingelassen, mit euch zu sprechen, weil für mich ist das ein Experiment. Oder? Die Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind Architektur in dem eher so klassischen Verständnis, so gebaute Räume. Aber ich habe irgendwie durch meinen Lebenslauf und durch meine Herkunft habe ich irgendwann angefangen, mich mit Dingen zu beschäftigen, die aus meiner Kultur beziehungsweise aus der Kultur meiner Eltern herkommen und dann irgendwann eben so dieser interkulturelle Dialog zwischen Architekturelementen, also die Dinge habe ich dann versucht, mit der Architektur zu vereinbaren und wo bin ich ausgebildet, oder? Vielleicht kann ich etwas dazu sagen. Ich habe in Aachen mein Vordiplom gemacht, eine recht technische Hochschule. Bin nach London gegangen, an die AA, wo ich mehr experimentiert habe, auch in verschiedenen Architekturbereichen, auch an den Schnittstellen so zur mehr so Urbanisierung, Gesellschaft, kulturelle Dinge, nicht nur einfach technisch gebaute Räume, oder? Und dann bin ich von dort in die Schweiz gekommen, in die Praxis. Was macht man mit so einer Ausbildung, oder? Und irgendwann, ich habe in einem ziemlich einfachen, so ziemlich so konventionellen Architekturbüro gearbeitet. Die haben schöne Sachen gebaut, aber irgendwann war mir das zu wenig, weil ich habe ja auch die Sachen gelernt, kulturell, gesellschaftlich, sozial, wie man die Dinge irgendwie auch Umgebung auch betrachten kann, oder? Und habe dann nach Themen gesucht, die mich interessieren, wie ich das verbinden kann. Das schöne Gebaute mit dem sozial-gesellschaftlichen und auch so mit meinem kulturellen Background, so wie kann ich verschiedenen Kulturen Dinge miteinander verbinden. Und meine Suche nach einem Weg, wo ich beides so zusammenbringen kann, hat sehr, sehr lange gedauert. Bis eigentlich fast 20 Jahre, wo ich irgendwie recherchiert habe, auch Studien, ich arbeite immer noch an einer Doktorarbeit, so über mehr so kulturell, sozial, gesellschaftlich relevante Themen am Mittelmeer mache ich eine Arbeit. Und dann, bis ich dann irgendwie 20 Jahre was bauen konnte, wo ich dann vielleicht so die Themen miteinander verbinden kann. Bis dahin habe ich eigentlich immer parallel Sachen bearbeitet. Etwas bauen, etwas recherchieren.
So. Würdest du denn sagen, die These, die ich vorher so in den Raum gestellt habe, dass Architektur ein Medium ist, der Vermittlung, der Vernetzung, der Zusammenführung, würdest du dem zustimmen?
Zustimmen weiß ich nicht, aber so, ich finde, das gehört zusammen. Irgendwie kann man das schon so zusammendenken.
Keschrau, ja. Du bist ein Geschichtenerzähler, ja. Aber du bist kein ausgebildeter Journalist.
Nein.
Wer bist du denn und was machst du so?
Ich bin Keschrau Beros. Ich bin Journalist, ich bin Podcast-Filmproduzent. Ich habe eine Produktionsfirma in Berlin, wo wir eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tun, als uns dokumentarische Ideen einfallen zu lassen, die wir entweder in Podcasts gießen, das mache ich primär, oder jetzt neuerdings auch in Film. Und es sind oft so sechsteilige Dokumentarpodcasts, die bis zu einem Jahr brauchen von der Idee, also bis Recherche, über die Recherche bis zur Produktion. Und das sind immer sehr aufwendig erzählte Geschichten. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass das sowohl dieses Journalistische hat, also dieses journalistische Rückgrat, sagen wir immer, aber trotzdem unterhaltsam ist. Und deswegen sind sie gedacht in der Produktion auch eher wie Filme. Also wir haben dann Musik, die dazu komponiert wird, die wir immer original komponieren. Die Soundtracks kann man sich auf Apple und Spotify und so auch runterladen, wenn man will, und sich das anhören, wie ich das auch gerne mache bei Filmen, die mir dann gefallen. Das machen wir jetzt seit 3 Jahren. Und ich bin totaler Quereinsteiger. Also ich habe jetzt, ich habe auch etwas studiert, wo ich mich hinterher gefragt habe, was mache ich jetzt damit? Nämlich unter anderem Literaturwissenschaften. Plural. Und dann fragt man sich natürlich, was macht man damit? Und was man damit macht, ist in Konversationen ab und zu klugscheißerisch Foucault sagen oder sowas. Und das funktioniert auch oft. Und deswegen kann ich mich auch mit diesem hier auch ganz gut quasi zurechtfinden intellektuell, weil ich mir denke, ja, genau das ist es. Nämlich Foucault hat man gesagt, es ist ja alles Text und alles kultureller Text vor allem. Und ich finde auch so Räume, in denen so etwas passiert, Räume, die gestaltet werden, in denen Dinge passieren. Selbst, wenn man ganz philosophisch sein möchte, auch ein Aufnahmestudio, in dem den wir ja auch bauen, wo wir quasi unseren journalistischen Raum irgendwie gestalten. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und ich glaube, das ist auch spannend, da mal weiter da nachzudenken, was da alles für Möglichkeiten, für Räume gibt.
Sehr schöne Überleitung. Ich würde gerne tatsächlich bei eher politischen Aspekten bleiben. Die Formate, die ihr macht, sind ganz oft auch ja tagespolitisch oder auf jeden Fall an Themen sehr nahe dran, die insgesamt die Welt bewegen. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, bevor ich da so ein bisschen weiter mit euch reingehe.
Ja, also unser Anspruch ist, also auch mein Anspruch als Journalist ist so ein bisschen gar nicht so sehr tagespolitisch zu sein, ehrlich gesagt, weil die Tagespolitik an sich interessiert mich höchstens für einen cleveren Gag für Twitter, aber nicht für einen Podcast. Für einen Podcast interessiert mich eher die Frage, wie bin ich zu diesem tagesaktuellen Punkt überhaupt hingekommen? Das heißt, der Kontext dessen. Die Frage ist dann für mich dann nicht die Nachricht selbst, da ist was passiert, sondern wie konnte das überhaupt passieren? Und dieser Blick, der reicht oft sehr, sehr lange zurück. Also wir blicken dann 20, 30 Jahre zurück und sagen, um das zu verstehen, müssen wir 10, 20 Jahre zurückgehen. Wir müssen verstehen, was damals passiert ist und wie wir dann zu diesem Punkt jetzt gekommen sind. Weil ich glaube, das ist das, was heutzutage fehlt auch tatsächlich, also genuin fehlt. Nämlich, dass wir in dieser Überladung von Push-Mitteilungen, von irgendwelchen Orten, wo wir Reaktionen abbekommen von unseren Freundinnen und von Leuten, denen wir folgen auf Social Media, das bekommen wir ständig, irgendwie Impulse. Aber ich glaube, die Aufgabe des Journalismus ist, Leute dazu zu ermächtigen, selber auch Gedanken formen zu können. Und um das zu tun, gibt man denen so Tools in die Hand. Ein gutes Tool ist Geschichte. Also einfach, was ist da passiert? Wie kann ich das jetzt besser verstehen? Und vor allem, was davon ist für mich dann relevanter? Also wo lege ich die Gewichtung persönlich aus dieser Historie, wo ich mir dann quasi auch eine richtige, tatsächliche Meinung auch bilden kann?
Grundbedingungen und Kontexte sind auch mitunter das, was man in der Architektur am Anfang von einem Entwurf anschaut und Dinge, die sehr stark beeinflussen, was für Räume entstehen, was für Projekte entwickelt werden. Ich habe vorher gesagt, ich würde gerne so ein bisschen mehr in die tagespolitischen Ebenen reingehen und damit habe ich gemeint, die Bedingungen, in denen wir gerade weder sowohl im kommunikativen Raum arbeiten, Thema Rechtsextremismus, Thema Faschismus, Thema Zuspitzung und Polarisierung und gleichzeitig aber auch schwierigere ökonomische Bedingungen, die auch auf die Architektur Druck ausüben. Jetzt werfe ich den Ball wieder so ein bisschen zurück in die Architektur. Was heißen denn diese sich verändernden Bedingungen für jemanden, der entwirft? Hast du das Gefühl, dass du diese Veränderungen, und da gibt es sicher auch einen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz nochmal, dass man diese Veränderungen schon merkt? Wirkt sich das aus auf das, was ihr entwerft, wie ihr entwerft oder wie dein persönlicher Zugang ist?
Es ist wahrscheinlich individuell, oder? Ich denke schon, Architekten per se, die beschäftigen sich ja nicht nur mit einfachen Raumentwerfen so technisch, oder? Der Architekt ist eher so jemand, der auch verschiedene Fachplaner zusammenbringt und auch gesellschaftlich Dinge reflektieren möchte mit der Architektur. So haben wir das gelernt. Das ist ja eigentlich Teil unserer Arbeit, mit dem sozialen, gesellschaftlichen, politischen Kontext zu arbeiten. Aber es macht nicht jeder so intensiv, wie man sich das gerne vielleicht wünscht. Ich habe halt aktuell den Druck quasi, meine Praxis etwas anzupassen, und zwar an einerseits, welche Baumaterialien wir verwenden, oder? Und dann gibt es so diese großen Debatten mit, sollen nicht abreißen, mehr umbauen und mehr Materialien wiederverwenden. Das sind so technische Dinge, die meine Arbeit beeinflussen und auch den Entwurf, dann die Gestaltung, oder man muss dann sich Dinge auch anders vorstellen können. Oder wenn ich eine Tür neu entwerfe, ist jetzt anders, als wenn ich eine wiederverwenden muss und in einen Kontext einsetze, der schon gegeben ist. Oder so ist alles sehr viel komplexer, oder, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Aber vielleicht kommt es mir auch nur einfach so vor, weil ich jetzt eigentlich meine Praxis ändern muss. Oder? Das ist einfach anstrengender, als einfach nur das, was man weiß, irgendwie zu machen.
Und gleichzeitig gibt es auch noch die Aspekte, wir haben gestern oder vorgestern ein kurzes Vorgespräch gemacht am Telefon, wo wir dann auch super schnell bei Fassaden, dem Steineren in Berlin, den ganzen Berliner Debatten rund um rechte Räume oder auch wie Dinge dann aussehen waren. Und ich fand es einfach super spannend, dass quasi auch dein grundsätzlicher Approach bei Projekten ja sehr oft ist, so wirklich Vermittlungsräume zu bauen, die aber gar nicht einen zu etwas zwingen, sondern die einfach sind und quasi diese Räume eröffnen für Austausch, ne? Also etwas, was quasi auch diese mediale Schnittstelle betrifft, neben den anderen Themen, die du gerade genannt hast. Vielleicht magst du da noch was zu sagen.
Also wir haben gestern gesprochen über wenn Gebäude abgerissen werden und man möchte so die Geschichte rekonstruieren und ein altes historisches Gebäude oder früher bedeutendes Gebäude wieder hinsetzt, auch in der Gestaltung, so wie es eigentlich früher mal war. Wenn man das macht, oder muss einem bewusst sein, dass man eigentlich vielleicht so, wenn man vom Zeitraum vielleicht 50 Jahre mal den nennt oder so, man reißt etwas ab und das baut etwas auf, was irgendwie 50 Jahre vorher da gestanden hat. Was passiert denn da eigentlich, oder? Man radiert einfach irgendwie eine Geschichte aus, die wir dort vor Ort gelebt haben, mit diesem Ort entstanden ist auch in unserer Vergangenheit, die Menschen jetzt aktuell da, für die wir ja jetzt das Teil wieder aufbauen, radieren wir diese Erinnerungen und diese Außen baut jetzt etwas hin, was irgendwie früher oder vielleicht vor dem Weltkrieg mal zerstört worden war, oder man quasi radiert irgendwie den Zweiten Weltkrieg aus oder irgendwie könnte man behaupten, oder? Und dann frage ich mich, dann liest man, wer finanziert das? Das sind dann irgendwie so Leute, die eher so aus dem rechten Bereich kommen, wenn man sich dann so mit Themen wie im Berliner Schloss oder am Römer in Frankfurt oder so Projekte anschaut. Und dann eben dann die Medien, die irgendwie die Themen dann polarisieren oder in eine Richtung Menschen irgendwie begleiten, eine Meinung dazu zu haben oder auch gar keine zu haben oder so, wird sehr viel Druck ausgeübt auf uns. Ich finde das nicht demokratisch in dem Sinne, oder? Dass man einfach überrumpelt wird mit dieser Art von Umgebungsgestaltung und dass diejenigen, die Macht und Geld haben, das irgendwie so einfach umsetzen dürfen.
Diese Debatten gibt es ja nicht nur im gebauten Raum, sondern es gibt auch viele andere Geschichten, die in ähnliche Richtungen gehen oder wo es so auch Deutungshoheitskämpfe gibt, ne? Welche Symbolik, welche Artefakte stehen für welche Geschichten. Vielleicht nochmal zu dir geworfen, Kerschrau, wie blickst du auf so starke Frames, die gesponnen werden? Ne? Also wir waren auch gerade bei dem Thema Polarisierung und wie sich Debatten aufladen. Wie geht verantwortungsvoller Journalismus?
Es gibt, man muss ja auch dazu sagen, Journalismus hat ja eine ganz bestimmte Aufgabe. Ich glaube, man muss sich erstmal vergewissern für sich selbst, der oder die diesen Job ausübt, was diese Aufgabe eigentlich ist. Unabhängig davon, was es überhaupt bedeutet, Journalist zu sein, was man studieren muss und was nicht, weiß der Geier, aber welche Aufgabe besteht darin? Und ich finde, Journalismus in einer Demokratie hat eine demokratiefördernde Aufgabe. Was heißt Demokratieförderung? Heißt für mich, dass ich Menschen die Möglichkeit geben möchte, informierte Entscheidungen zu treffen über ihr Leben. Im besten Fall informierte Entscheidungen an der Wahlurne treffen können. Um das zu tun, muss ich im Grunde genommen eine bestimmte Aufgabe übernehmen, nämlich diese Sinnzusammenhänge schaffen dafür, dass man eben das tatsächlich sich selbst zusammenbauen kann. Das ist meine allerwichtigste Aufgabe. Verantwortung heißt für mich quasi auch, genau diesem Anspruch auch gerecht zu werden. In dem Moment, in dem du quasi anfängst, das in eine bestimmte Richtung zu bauen, ist das schon wieder verantwortungslos. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt unjournalistisch ist. Weil es gibt nämlich sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen Journalismus. Den kann man nicht so richtig so festhalten. Wir haben gerade das Problem, dass der Journalismus ist heute gar nicht mehr so medienverbunden. Also früher war es so, Journalismus ist eine mediale Sache. Das heißt, es ist eine Zeitung, da passiert Journalismus. Es ist eine Nachrichtensendung, da passiert Journalismus. Heute haben wir das Ding, dass diejenigen, die sagen, wir sind die Medien, auch Influencer zum Beispiel sein können. Auch Leute sein können, die auf YouTube irgendwie einen Kanal haben. Es hat sich alles erweitert. Du kannst dir den Journalismus im Grunde genommen wie in einer Salatbar zusammenfügen und zusammensuchen. Und dann ist plötzlich Journalismus dann, dass du zum Beispiel sagst, naja, ich habe keinen Bock mehr auf das, was mir die Tagesschau erzählt. Ich höre mir, keine Ahnung, auf 1.de an, irgendeine Website, keine Ahnung. Weil da wird mehr repräsentiert, was ich eh schon denke, oder der wird mehr bestätigt, was ich eh schon denke, und deswegen konsumiere ich das. Und es gibt es ganz oft, also das ist unser Grundproblem gerade im Journalismus, dass Leute sich dann abwenden und das dann Mainstream nennen. Mainstream heißt nichts anderes als, das bestätigt nicht das, was ich denke, deswegen gehe ich woanders hin und sich dann quasi diese anderen Räume suchen. Und unsere Aufgabe ist es, glaube ich, jetzt, dass wir diesem Verlust nicht einfach tatenlos hinterher schauen und sagen, ja, die sind aber doof, die haben nichts kapiert, wir machen einfach schön weiter unser Ding, sondern, das habe ich gestern auch im Workshop gesagt, unsere Aufgabe als Journalisten ist es jetzt, unsere Arbeit besser zu erklären, zum einen, und dann tatsächlich in diese Konversation auch mit denjenigen, die Journalismus konsumieren sollen, irgendwie auch reinzugehen und zu sagen, welche Bedeutung hat das denn? Warum ist das so wichtig, dass es diese Formate auch gibt? Das ist Verantwortung für mich.
Welche Rolle, würdest du sagen, spielt der physische Raum oder tatsächlich der Austausch, der entkoppelt ist von sozialen, medialen Bubbles, wie man so oft sagt? Also quasi, was spielt der tatsächlich echte Austausch und der physische Raum für eine Rolle?
Es ist wahnsinnig wichtig. Also es gibt jetzt, ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen albern, klingt das so ein bisschen, aus Berlin, da reden wir sehr viel über dieses Bädersterben. Also so Bäder, so, die einfach nicht mehr öffnen können, weil sie, es gibt nicht genug Geld und keine Ahnung, das kann nicht mehr finanziert werden. Das kann man irgendwie albern finden, sagen so, ja gut, dann geht man halt zum anderen Schwimmbad, aber so ein Schwimmbad beispielsweise, ein Freibad ist ein Ort, wo Gesellschaft sich begegnet. Das heißt, es ist ein Ort, wo ein Austausch stattfindet. Es ist ein Ort, wo Empathie stattfinden kann. Es ist ein Ort, wo man sich zufällige Begegnungen stattfinden können, Konversationen, Gespräche. Ein Ort, wo auch quasi die Vielfältigkeit einer Gesellschaft abgebildet ist, wo du plötzlich dann dem ausgesetzt bist. Und dieses Ausgesetztsein, das ist das, was in einer Stadt möglich gemacht werden muss, weil Städte dazu neigen, sich in ihre eigenen schönen Räume zu isolieren. Da hat man dann so seinen eigenen Kiez, dann ist man da in dem eigenen kleinen Ort, mehr bewegt man sich dann nicht, man hat dann irgendwie so seine Freunde, die man da irgendwie besucht, aber viel mehr Austausch findet da nicht statt. Deswegen ist es halt wichtig, dass es zum Beispiel eine gute Kulturpolitik gibt. Und wenn dann irgendwie das dann niemand sieht, wenn man sagt, das Erste, was wir einsparen, ist Kultur, ist halt ein Fehler, weil du nimmst halt Leuten die Räume weg, diese Begegnungen zu haben. Du brauchst aber Begegnungen, ist der Grundsatz dafür, dass wir uns überhaupt gegenseitig überhaupt einander verstehen. Weil du erkennst ja die andere Person nicht. Du weißt ja nicht, was, wenn jetzt zum Beispiel ein Politiker in einer Talkshow irgendwie in eine bestimmte Community zum Beispiel sprechen möchte, aber du hast von dieser Community nie gehört und du hast diese Community auch nie gesehen, dann geht dich das auch nichts an. Also das ist dein Eindruck, sagst du, was interessiert mich das denn, was die LGBTI-Community macht? Wenn du dir nie begegnest, weil das diese Räume dafür nicht gibt, dann passiert es auch nicht. So. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass diese Räume eben geschaffen und gebaut werden vor allem und dass es diese Möglichkeiten gibt.
Medina, das ist jetzt dein Aufschlag.
So spontan eigentlich denke ich auch. Es ist so ähnlich, wenn man Urbanisierungsprozesse anschaut in der Stadt, dann entstehen mehr programmiertere Orte, als es früher mal war. Wie zum Beispiel ganz banal hier dieser, ich komme nicht aus Basel, aber ich erinnere mich, so vielleicht vor 20 Jahren war hier dieses Kasernenareal, habe ich den Eindruck, noch mehr freier. Oder so, man hat hier so einen Konsumzwang, oder? Es hat jetzt hier das Haus, man hat dort noch ein Restaurant, noch irgendwie ein Veranstaltungsort, so viel mehr so ein vorgegebene Art, sich hier aufzuhalten. Und was mir so fehlt, deswegen dachte ich gerade ziemlich sympathisierend, so diese Idee von Freibad oder irgendwie ein Ort, wo man einfach, jeder kann hinkommen und sich auslegen, wie er da möchte. So Allmende, Idee von so einer Allmende oder allgemeiner Agora, so ein Platz, der eigentlich unprogrammiert oder nicht so zu fest programmiert ist, wo dieser informelle oder der zufällige Austausch oder das Zusammenkommen von verschiedenen Gruppen und auch unsere Gesellschaft wird ja immer mehr diverser, oder? Dass irgendwie, dass sich dann auch Orte entwickeln, die diese Diversität aufnehmen können und nicht noch mehr so in das Quartier ist für die, das ist oder der Ort ist mehr für solche Leute oder so. So habe ich irgendwie, eigentlich sympathisiere ich dafür.
Ich finde das, also Architektur, der man quasi in der Stadt begegnet, der denke ich für mich eher so, das sind für mich so Stolpersteine, über die ich, also ganz.
Wie meinst du so Stolpersteine? Wie meinst du Stolpersteine?
Das sind so, weil du hast vorhin ja gesagt, so, da werden Erinnerungen. Ich glaube, das sind Repräsentationen von Erinnerungen und die brauchen wir. Also literally, wir brauchen, die müssen uns im Weg sein. Ich muss da drumherum gehen oder ich muss da durchgehen müssen. Irgendwas muss ich damit machen, ich muss mich zu einem Gebäude verhalten, damit ich das quasi in meinem Stadtbild sehe. Du hast zum Beispiel ja, wir haben gestern darüber geredet, du hast ja in Hamburg den muslimischen Friedhof hast du gemacht, warst in Hamburg? Genau. Das ist ja ja ein super Ort, wo sich etwas manifestiert, über das wir in den Nachrichten und so abstrakt reden. Ich bin kein Muslim, so, ich bin kein, auch nicht religiös, aber so wie wir in Nachrichten, in diesen öffentlichen Debatten über Religion, über die anderen reden, über Muslime, Juden, wie auch immer, ist das etwas, was du nicht greifen kannst. Und dann hast du aber so einen Ort plötzlich in der Stadt, vielleicht nicht am Rand, sondern das kannst du besuchen, da ist die Repräsentation von etwas, was wir alle gemeinsam teilen, nämlich jeder stirbt. Und da hast du einfach einen Raum und sagst, das ist ein muslimischer Friedhof, der auch noch schön anzusehen ist, aber es hat einen Ort, den man anschauen kann und was so unsere gemeinsame quasi Menschlichkeit, wie auch immer man pathetisch das ausdrücken möchte, Humanität, irgendwie auch teilen kann. Und das braucht man, weil sobald du dich nur in diesen intellektuellen Räumen befindest, weil wir nur darüber reden, weil der Muslim ist nur die Person, die reinkommt und mir meine Sozialleistungen nehmen möchte, aber nicht die Person, die vielleicht dieselben Dinge quasi durchmacht, lebendig, wie ich auch. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass du dann quasi so einen Friedhof machst, weil das ist dann ein Ort in einer Stadt, den ich besuchen kann. Also ich besuche auch gerne zum Beispiel jüdische Friedhöfe, die gibt es ja überall. Und ich mag das, das einfach mal da zu sein, einfach mal durchzulaufen, das mal anzugucken, weil das hat etwas in mir manifestiert, was, glaube ich, wichtig ist, in Erinnerung zu behalten, wenn ich zum Beispiel als Journalist mich in Gespräche, in politische Gespräche begebe beispielsweise.
Ich habe vorher diese Aufzählung gemacht mit, was gerade alles total dramatisch und schwierig ist in der Welt und würde gerne die Frage dagegen stellen, was für eine Rolle Empathie spielt, sowohl im Erzählen als auch im Entwerfen und im Bauen. Was für eine Rolle hat quasi dieses eben gerade nicht polarisieren, sondern sich hineinspüren oder versuchen zu verstehen, was andere Menschen bewegt?
Vielleicht an einem Beispiel, was ich gerade bearbeite. Ein Bauherr, jetzt für Zufall oder nicht, auch muslimische Bauherren, die möchten gerne ein muslimisches Kulturzentrum. So ganz klein, irgendwie am Bodensee. Jedenfalls haben die mir dann ein Raumprogramm gegeben. So, sie möchten solche Räume, solche Räume, solche Räume und ich soll das entwerfen. Und ja, das ist für mich als Architektin kann ich machen, oder? Und dann habe ich geguckt, ja, passt rein auf das Grundstück. Und da habe ich mich gefragt, ja, für wen ist denn das eigentlich? Wer sind denn diese Leute, die das benutzen werden? Es ist quasi ein Gebetsraum und ich kenne verschiedene Arten von Gläubigen und ich möchte gerne wissen, wie die dieses Gebäude nutzen werden. Und so habe ich dem Bauherrn vorgeschlagen, okay, wir entwickeln das jetzt gemeinsam. Ich möchte gerne mit euren Frauengruppen, Jugendlichen, Männern, egal, ob sie jetzt zusammen oder getrennt, sagt mir einfach, wie wir das machen sollen. Machen wir einen Workshop und finden raus, ich möchte gerne wissen, wie die das benutzen werden. So. Und dann haben wir dann diesen Workshop gemacht, kam total gut an. Ich war erst so ein bisschen, wissen die überhaupt, dass man so auch sich beteiligen kann an so einem Entwurfsprozess. Für mich war wichtig eben, das ist so die Empathie für die Menschen, oder? So ihre Bedürfnisse und nicht ich als Architekt, der irgendwie eine Vorstellung hat, wie man den Raum irgendwie mit diesem Raumprogramm irgendwie entwerfen muss, damit der gut aussieht oder gut funktioniert. Ich möchte gerne einen Raum machen für die Menschen, diese spezifische Gruppe von Leuten, die diesen Raum benutzen wollen und vielleicht noch für andere, die noch, oder sie wollen das bauen, weil sie ja auch für ihre Kinder, für die nächsten Generationen irgendwas bauen wollen, was Wertiges, oder? Jetzt das Gleiche, vielleicht eher im kleinen Umfang, hatte ich mit diesem muslimischen Gebetshaus oder Friedhofsgebäude, wo ich war nicht gefragt, aber ich habe die Menschen angeschaut und besucht, die diese Gebäude benutzen werden, oder? Weil das hat irgendwie auch einen Einfluss auf die Gestaltung. Für mich ist das viel mehr Arbeit, so zu arbeiten, aber ich kann, indem ich so arbeite, gebe ich mehr Bedeutung dem Menschen, der dieses Gebäude benutzen wird. Und mehr dann, was ich dann zurückbekomme, nachdem ich das gebaut habe und hoffentlich das andere Kulturgebäude auch, dass sie sich plötzlich mit etwas identifizieren. Sie sind mehr Teil von diesem Projekt geworden und mir macht das richtig Freude, weil sie Architektur oder ich konnte durch diese Art zu arbeiten Dinge vermitteln, die mir wichtig sind, oder so eine gute Gestaltung für das, was du möchtest, aber ich gestalte einen guten Raum und plötzlich lernen sie auch, oder? Weil vielleicht manche haben so ein Umfeld nicht oder so schöne Räume oder so großzügige Räume und wertige Räume in ihrem Umfeld noch nie besucht. Aber dann plötzlich haben sie ein solches Gebäude, wo sie selber mit partizipiert haben. Also ich finde das wichtig, also Thema Empathie.
Ja, ist ein Schlüsselwort auch in der journalistischen, also in meiner journalistischen Arbeit, weil ich bin jetzt kein Nachrichtenjournalist und so, aber Empathie ist der Zugang, den ich zu jedem Protagonisten, zu jeder Protagonistin suche. Und ich meine damit, es ist ganz wichtig, dass Empathie ist und nicht Sympathie. Nämlich, es geht auch wirklich darum, dass ich keinen Monstern begegne, weil es keine Monster gibt so. Es sind alles Menschen und irgendwie sind sie zu dem geworden, die sie sind. Ob das jetzt Helden sind und wir zeichnen sie als Helden oder ob das Antagonisten sind und wir zeichnen sie als Antagonisten. Die haben irgendeine Entwicklung durchgemacht und ich finde so diese neugierde, empathievolle Begegnung ist genau das, was man mehr braucht. Nicht diese mit einer Vorverurteilung quasi in so ein Gespräch gehen, auch nicht in eine Vorverurteilung in eine journalistische Arbeit gehen, wo ich diese Räume schon von Anfang an zumache eigentlich und alles, was ich nur noch mache, ist Performance. Also ich mache die Performance von Journalismus. Aber ich möchte ja so ein bisschen so einen Raum schaffen, wo sich auch Verständnis entwickeln kann vielleicht. Und das, glaube ich, hilft uns mehr miteinander klarzukommen. Das sind so ein bisschen auch so diese elendigen Debatten beispielsweise übers Gendern und so eine Scheiße. So, das ist ja einfach ist ja komplett unsinnig und ich würde zum Beispiel auch nicht, also zum Beispiel so eine Frage, sollte ich gendern oder nicht, würde ich halt niemals, wenn ich eine Talkshow hätte, das zu einer Frage machen. Das ist keine Debatte, die man da, wie man da führen muss. Weil das hat ja auch wiederum was mit Empathie zu tun und auch was so mit so, aus welcher Perspektive gucke ich eigentlich auf diese Frage, ne? Also wie sehe ich das denn eigentlich? Und für mich ist das so, naja, gendern, ich finde die anderen gendern, ich gender gar nicht. Weißt du, ich denke mir so, wenn du nur die männliche Form benutzt, dann bist du doch eigentlich der gendert. Wenn ich alle Formen benutze, bin ich doch eigentlich, hä? Was erzählt ihr mir eigentlich? Ich gender nicht, du genderst, wenn du nur die männliche Form benutzt. Ist ja also so ein bisschen so dieses, mal ein bisschen aus diesem verrosteten Debatten, in die man irgendwie einmal reinkommt und dann ist das irgendwie so da drin, da ist irgendwie so ein Keil drin und alle reden so ein bisschen so denselben Kram, aber aus einer anderen Perspektive. Aber es kommt immer auf denselben Kern raus. Aber das mit mir auseinander zu pflücken und zu sagen, das ist mal ganz kurz mal, was passiert da wirklich? Und diese Räume schaffen, das ist, glaube ich, wichtig. Und das hat viel mit Empathie zu tun.
Ich glaube, das, was du gerade auch so ein bisschen aufgemacht hast, ist das Potenzial, sowohl vom Geschichtenerzählen als auch von Entwürfen, ist Visionen aufzuzeigen und auch zu zeigen, was für andere Blickarten es gibt auf die Welt und welche Geschichten wir erzählen können, auch in Zukunft. Und mit der Frage will ich auch so ein bisschen schließen, an welchen Visionen arbeitet ihr denn gerade? Es gibt ja so ein bisschen diese These, dass die Linke vergessen hat, wie man gute Utopien baut oder die erzählt, sodass man sich auf eine positive Zukunft freuen kann, während eine konservative Seite neue Visionen aufmacht, die sehr stark und sehr einfach sind, denen man einfach folgen kann. Also quasi die Frage an euch, welche Vision habt ihr oder an welchen Visionen arbeitet ihr für die Zukunft?
Ich finde zum Beispiel dieser ganze Utopie-Gedanke, ich bin jetzt einfach mal ketzerisch, ist glaube ich Quatsch, weil sobald du eine Utopie erreicht hast, ist sie halt keine Utopie mehr so, ne? Und ich finde, eine Utopie muss etwas sein, was unerreichbar ist. Also wirklich unerreichbar. Es ist nicht mal ein Ideal. Ich arbeite nicht darauf hin, weil ich werde diese Utopie niemals erreichen. Aber es hat natürlich eine Kraft auch, so eine Utopie zu haben, weil das ja auch so ein bisschen auch zeigt, so ein bisschen so ein Vorstellungsraum, den wir so als Menschen auch haben und der uns auch ein bisschen antreiben kann. Und als Journalist geht es mir, glaube ich, viel, viel mehr darum, dass ich möchte, dass Leute quasi ihre eigenen Räume verlassen und eher sowas sagen können wie, weißt du was, ich stimme zwar nicht mit dir überein, aber I get it, so. Und wir sind aber gerade eher in einem Modus von, ich stimme mit dir nicht überein und du bist ein Arschloch. So das ist quasi so ein bisschen so die Gesprächshaltung, die Debattenhaltung, die wir primär haben. So. Und die werden auch entsprechend gefüttert. Das sieht man auch in der medialen Arbeit, dass du zum Beispiel sagst, in Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, die sind da ganz verrostet, weil die sagen, naja, das Publikum nimmt uns zu sehr als links wahr, also entwickeln wir jetzt ein Programm, was jetzt nicht so versucht, die Mitte zu finden, sondern einfach komplett die andere Richtung ist. Dann gibt es dann so ein Format, wo eine rechte Influencerin YouTube-Videos machen kann. So. Und denkst dir, das ist aber nicht die Balance. That's not how it works. So, also du musst schon eher gucken, wie schaffe ich dann quasi eher so diese Welten zusammenzubekommen. Und indem wir als Medienschaffende quasi nur an diesen Extremen arbeiten, weil wir sagen, wir arbeiten nur an den Stresstests der Gesellschaft herum, kommen wir halt nicht weiter. Und ich finde, es muss halt entstresst werden. Und dieses Entstressen gehört halt eben das, was wir gerade gesprochen haben, eher so dieses, wie schaffe ich das irgendwie zueinander zu führen, ohne schon bestehende Antagonismen irgendwie weiterzubauen. So. Und deswegen vielleicht eher realistischer werden und eher so zusammenfinden, vielleicht eher noch näher rankommen, eher noch das Gefühl auch Leuten zu geben, hey, ich verstehe, wo du herkommst. Ich verstehe auch dein Problem und ich möchte mit dir zusammen dran arbeiten. So. Und ich glaube, da müssen wir, glaube ich, eher hin.
Das finde ich eine mega schöne Anregung auch. Ich finde super viele Ebenen, die du beschrieben hast, lassen sich auf jeden Fall auch übersetzen auf diese Frage, was heißt das tatsächlich für gebauten Raum?
Angelika hatte Vision gesagt, oder? So, für mich ist Utopie noch eine andere Ebene, finde ich. Und Vision ist etwas, was man sich so noch eher vorstellen kann. Und vielleicht aus meiner Perspektive eine Vision zu haben, wäre vielleicht etwas wie eine Haltung zu haben zu etwas, ohne eine Lösung zu geben, sondern eine Haltung, eine Art zu arbeiten, etwas zu entwickeln oder meinetwegen auch gesellschaftspolitisch eine Haltung zu haben und die auch zu kommunizieren, oder so die Art, ohne den Raum zu gestalten erstmal. Das ist für mich so, könnte eine Vision sein, diese Haltung zu formulieren. Wie so ein, quasi früher hat man so Manifest gesagt oder vielleicht ist es irgendwie so eine Art von Manifest oder Vision in wörtlicher Form.
So spontan gesagt würde ich sagen, wir brauchen mehr Räume in der Wirklichkeit und weniger Räume im Digitalen. Also jeder Scheiß, der da irgendwo steht, hat ein Kommentarfeld so. Und das hat eine direkte Einladung für sich auszukotzen. Also direkt, also auch die niedrigsten Instinkte von uns anzusprechen, dass ich sofort reagieren kann. Und ich finde halt, wir brauchen weniger davon. Also ich muss nicht von jedem irgendwie hinter allem, was da steht, sofort ein Kommentarfeld haben, wo ich dann, das ist ja auch die natürliche Reaktion, ne? Also wir gucken ja auch in den Kommentaren und gucken, sind Leute meiner Meinung? Haben sie dasselbe Zitat rausgesucht, was ich gerade im Video gehört habe? Und dann zitieren Leute einfach so in den Kommentaren einfach so etwas, was da gerade gehört worden ist, einfach um zu sagen, wie geil das ist. Und ich finde, das muss weniger werden, weil es das noch entgrenzt, noch mehr vergrenzt und eher so diese öffentlichen Räume schaffen, wo das uns entgrenzt.
Ihr habt mir natürlich jetzt auch die perfekte Brücke gebaut, weil das war auch mitunter ein Grund, wieso wir hier ja dieses Podcast-Festival machen. Und wir haben das heute auch schon in einem der früheren Podcasts gehört, die Aufforderung, sich zu vernetzen und auch mit Leuten zu sprechen, die vielleicht außerhalb der eigenen Komfortzone liegen, nicht nur hier, sondern auch im echten Leben in Anführungszeichen. Und damit würde ich dieses Panel auch schließen. Ganz lieben Dank, dass ihr euch auf dieses Experiment zwischen Journalismus und Architektur eingelassen habt mit mir.
Ja, danke fürs Experiment.
Und ich hoffe, in Richtung der Zuhörerinnen und Zuhörer und auch der Leute, die uns vielleicht später im Podcast hören, ihr habt ein Gefühl dafür gekriegt, was man auch lernen kann aus anderen Branchen. Ich finde es immer extrem bereichernd, Leute zu hören zu aktuellen und gesellschaftspolitischen Themen, die ganz allgemein sind, weil es egal in welchem Feld man ist, super oft Schnittstellen gibt, aus denen man super viel lernen kann. Und deswegen ganz herzlichen Dank für euch, dass ihr da wart und dass ihr mit mir gesprochen habt. Einen herzlichen Applaus.
Danke.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!